Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Am Tag der Arbeit, an dem die meisten Menschen gar nicht arbeiten, haben die Feuilletonisten erfreulich gut gearbeitet und darum gleich zur Sache. Unter dem Titel Grenzenlos behütet fasst Florian Heimhilcher in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Allensbach-Studie Freiheitsverständnis und Freiheitsorientierung der jungen Generation zusammen. Dass die freie Marktwirtschaft ein hohes Maß an Freiheit bietet, darüber scheinen sich junge Leute einig zu sein. Wenn es jedoch um die Frage geht, wo sie selbst gern leben würden, wiegen die Vorzüge eines paternalistischen Staates stärker. Ob die kommende Bundesregierung weniger paternalistisch sein wird als die alte, weiß man nicht. Sicher ist jedoch, dass der designierte Kanzler Friedrich Merz längst kritisiert wird, vor allem weil er im Wahlkampf Neuverschuldung ausschloss, aber demnächst mit einem 500 Milliarden Schuldenpaket an den Start geht. Thomas Schmidt zeigt dafür in der Tageszeitung Die Welt jedoch Verständnis. Wenn ein Politiker etwas anderes tut als das, was er tun wollte und angekündigt hatte, spricht das selten grundsätzlich gegen ihn. Gute Politik ist oft ein kluger Umgang mit Inkonsequenz. Einer schönen Wendung zufolge ist die Zukunft ein unbekanntes Land. Für eine unschöne Wendung halten viele die Bestallung Wolfram Weimers zum neuen Kulturstaatsminister. Bis Donnerstagvormittag hatten laut Süddeutsche Zeitung 54.000 Personen eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, Weimers Ernennung zurückzunehmen. Dieser Forderung schließen sich Jörg Henschel, Aurelie von Blasekowitsch und David Steinitz in der SZ nicht an. Eher im Gegenteil. Sie stellen für Weimer eine Art To-Do-Liste zusammen. Die Stichworte reichen von NS-Raubkunst über Berlinale und Streaming-Abgaben bis öffentlich-rechtliche Sender. Generell gelte, Weimer könnte die vielen Leerstellen für eine konservative Wende in der Kulturpolitik nutzen. Manche spekulieren, genau mit diesem Auftrag habe ihn Merz ernannt. Oder er könnte über den Schatten seiner privaten Ansichten springen und den Kurs in etwa beibehalten. Wolfram Weimer trägt gern dunkle Anzüge. Trotzdem könnte ihn der Artikel Rückschritt in Beige in der Tageszeitung interessieren. Wer in Fast-Fashion-Filialen shoppt, findet minimalistische Klamotten in gedeckten Tönen. Dahinter steckt ein konservativer Modetrend, das sogenannte Clean Girl, konstatiert Julia Schöpfer und erklärt näher, mit einem beigen Blazer sieht eine Kundin in ihren 20ern aus wie eine Geschäftsfrau. Professionell, erfolgreich und eben älter. Ein schwarz-weißer Strukturstrick-Cardigan lässt sie wie eine Jurastudentin wirken, die Hermes-Taschen und Perlenketten besitzt. Zur Ausleuchtung des Modehintergrunds zitiert die Taz-Autorin Schöpfer den Designer und Trendanalysten Karl Tillesen. Der Clean-Girl-Trend kommt aus der weißen Oberschicht, ist Personifikation des vererbten Reichtums und somit eine elitäre und konservative Gegenreaktion zur Hip-Hop-Attitüde, die insbesondere People of Color in den letzten 10 Jahren prägten und mehr Vielfalt, Freiheit und Sichtbarkeit erkämpften. Die US-Intellektuellen-Ikone Susan Sontag hat sich nicht über ihre Kleidung definiert, aber sie wusste sich durchaus zu inszenieren, wie Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau anlässlich der Bonner Susan-Sontag-Ausstellung Sehen und Gesehen werden festhält. Auf einem Foto von 1988 liegt Susan Sontag auf einem Sofa. Das eine Bein lässig über die Lehne geworfen, das andere quer über die Sitzfläche. In dieser Pose wirkt sie eher wie eine Rockmusikerin nach einem gelungenen Auftritt als wie die Autorin, die in ihren Essays über Krankheit, Krieg, Fotografie und Kunst nachdachte, als hinge alles davon ab. Hesse hat die Ausstellung schließlich mit dem Gefühl verlassen, eine Denkerin von seltener Konsequenz kennengelernt zu haben und eine Frau, die nicht weniger wollte als die Verbindung von Kopf und Körper, Ethik und Ästhetik, Sichtbarkeit und Widerstand. Eine Intellektuelle wie Susan Sontag, Amerika, hätte sie dringend nötig. Damit könnten wir zum obligatorischen Trump-Bashing überleiten, aber wissen Sie was? Die Freitagsfeuilletons ignorieren den gerne groß im Weißen Haus. Wir nutzen diesen Umstand, um Schluss zu machen. Aber bitte bleiben Sie dran, auf dieser Welle gibt's ja ständig, mit einer Überschrift des Berliner Tagesspiegel, Neues für die Ohren.